Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Klimawandel ist eine angstmachende Gegebenheit. Wie Literatur, Film und neue Musik darauf reagieren und nach welchen Lösungen Kulturschaffende suchen, das führt das Climate Cultures Festival in Berlin an diesem Wochenende in seiner dritten Ausgabe seit 2020 vor. Der Publizist Martin Zähringer beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit ökologischen Fragen und Nature Writing. Er hat das Festival gegründet und für dieses Jahr viele Gäste eingeladen, die aus dem sogenannten globalen Süden kommen. Willkommen bei Fazit, Herr Zähringer.
Hallo.
Bringt die Umweltpolitik einfach zu wenig oder warum setzen Sie auf die Künste, wenn es darum geht zu begreifen, wohin unsere Welt, unser Planet sich entwickelt, wenn vieles so weiterläuft wie bisher?
Die Umweltpolitik bringt eindeutig zu wenig. Die Beratung durch die Wissenschaft bringt den Politikern offensichtlich auch zu wenig. Und ich denke, die Medien sind leider auch ein bisschen daran beteiligt, die Geschichte nicht so klar zu fassen, wie sie ist, weil die Medienarbeit ein bisschen schnelllebig ist. Das kulturelle Gedächtnis ist natürlich jetzt unser Anliegen. Wir wollen über die kulturelle Arbeit, die ein bisschen anhaltender wirkt und auch wirken wird in Zukunft, feststellen, wie die Situation eigentlich aussieht aus der Sichtweise der Menschen.
Was das Klimaproblem oder den Klimawandel angeht, gibt es natürlich viel Sachbuchliteratur, aber befinden sich Autoren, die sich mit dem menschengemachten Klimawandel literarisch beschäftigen, in Deutschland eher in der Nische?
Es ist eine Nische gewesen, weil man diese Klimaliteratur oder Climate Fiction, wie wir ja jetzt herausgearbeitet haben, sehr lange bei Science Fiction abgelegt hat. Ich sage jetzt bewusst abgelegt, weil die Science Fiction Literatur auch nicht gemäß ihrem Wert wahrgenommen wird bei uns leider. Insofern war es eine Nische, aber inzwischen beschäftigen sich Autoren aller Verlage, ich sage jetzt mal Verlagsautoren, ernst genommene Verlagsautoren mit dem Klimawandel, ohne davor zurückzuschrecken, wie noch vor ein paar Jahren, wo es hieß, Klimawandel, das ist ein Thema, das sich nicht verkauft.
Ich hoffe, die Frage ist nicht zu groß, aber wie unterscheidet sich denn der Blick von Climate-Fiction-Autoren aus Afrika und Asien von dem ihrer Kollegen und Kolleginnen aus den USA und Europa?
Es unterscheidet sich, soweit ich jetzt im Moment beschäftige, dadurch, dass lokale Traditionen und Sichtweisen der Klimakulturen, wie ich sie verstehe, in dieser Literatur mitbearbeitet werden. Also ein sehr schönes Beispiel ist Wu Mingyi, der dieses Jahr seine Premiere hat auf unserem Festival mit der deutschen Übersetzung, der eine Doppelgeschichte erzählt, einmal von einer westlich geprägten Wissenschaftlerin und einmal von einem indigenen Jungen, der aufs Meer geschickt wird. Nach alter Tradition, er ist der Zweitgeborene und muss jetzt sterben, aber er stirbt nicht, er landet auf einer Insel und das ist der große Plastikstrudel im Atlantik. Also diese Aufnahme von indigenen Traditionen zum Beispiel und der modernen Welt, das ist so ein Kennzeichen für nicht-westliche Literatur. Aber das ist nur eines.
Klimaliteratur in den USA gibt es schon sehr viel länger als in Europa, oder?
Ja, Climate Fiction ist in den USA schon seit, ich würde sagen, seit mindestens 60, 70 Jahren en vogue. Wobei man jetzt Climate Fiction sagt man ungefähr seit 20 Jahren, das ist so als Begriff. Aber die Science Fiction zum Beispiel hat immer schon den Klimawandel im Blick, weil es ja um Technik geht, um Geoengineering und so. Und sowas fasziniert die Science Fiction Autoren natürlich schon. Deshalb haben sie das auch im dem Blick. Oder ein Autor wie Kim Stanley Robinson, der eine sehr politische Haltung hat und immer guckt so, was passiert eigentlich so vom System her. Der hat schon immer über Klima geschrieben in seiner Science Fiction. Er hat Klimawissenschaftler als Rollen eingeführt. Und es gibt inzwischen kaum überschaubar noch die Produktion der Climate Fiction.
Wie stark verarbeiten die Autoren in ihrer Klimaliteratur eigentlich naturwissenschaftliche neue Erkenntnisse?
Das kommt immer ganz drauf an, wie gesagt. Also so Science-Fiction-Autoren neigen schon dazu, immer up-to-date zu sein, was die neuesten Forschungen angeht. Und das wird dann eben in Szenarien transportiert. Leute wie zum Beispiel Ilja Trojanow kommen dann auf die Idee, mal einen Gletscherforscher zum Helden eines Romans zu machen, der natürlich auch so ein bisschen Faktenwissen transportiert. Was ich sehr interessant fand, das waren Strategien von Sachbuchautoren mit literarischen Mitteln, die Fakten zu bearbeiten. Und das ist auch wieder eine starke Anglo-Tradition. Also tatsächlich sich bemühen, so eine Fiktionalisierung einzubringen in eigentlich ein Sachbuch über Klimawandel und meistens mit einer globalen Perspektive.
Sie haben ein Plakat mitgebracht des Festivals. Wenn man das aufklappt, sieht man viele Autos, Rauch natürlich, Feuer, Kühltürme. Auffällig viele Autos. Wird das ein Autogipfel?
Ja, der Sonntag ist der Autogipfel. Es geht eigentlich bei uns sehr stark um diese Geschichte des Extraktivismus. Die gnadenlose Ausbeutung der Rohstoffressourcen auf dem Planeten zugunsten des Wirtschaftswachstums ist ja eigentlich die Grundlage des Klimawandels, der Klimakrise. Und die Rohstoffgeschichten spielen immer auch eine Rolle, eine große Rolle in den kulturellen Produktionen der Klimakulturen, die wir so suchen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel einen Film aus Jamaika, da geht es um Aluminium. Bauxitabbau in Jamaika spielt eine große Rolle. Und die Filmemacherin Esther Figuerau, die hat einen Film gemacht über die Geschichte des Aluminiums weltweit. Dabei auch immer so Widerstandsgeschichten mitporträtiert. Das ist eine Arbeit, die hat 10 Jahre gedauert. Das ist ein sehr schöner Film. Und wenn wir jetzt am Sonntag, am Ende des Festivals, zum Thema Auto kommen, dann sind wir natürlich materialgeschichtlich auch noch beim Aluminium. Und wenn man in Deutschland über Klimakulturen reden will, muss man natürlich aufs Auto kommen, weil wir haben das auch genannt, Climate Cultures Made in Germany. Die anderen heißen dann sowas wie Climate Cultures Made in Taiwan oder Climate Cultures Made in Jamaika. Climate Cultures Made in Germany sind leider
die Autos
auf das Auto bezogen. Mhm. Ja.
Bleiben denn die Autoren und Filmer, auch die Aktivisten, die Sie nach Berlin geholt haben, länger im Land?
Oh ja, also wir haben Glück gehabt dieses Jahr, weil eine unserer Strategien ist ja auch, wir wollen ja natürlich auch schon ein bisschen nachhaltig sein. Und wenn wir Leute fliegen lassen, dann sind die oft mehrmals beteiligt auf unseren Festivals. Und dieses Jahr sind zum Beispiel die Jamaikaner. Esther arbeitet auch in Rotterdam, da organisiert sie ein Festival, ein Online-Festival über Extraktivismus. Das passiert gemeinsam, also vorher und nachher. Imani Tafari ist auch hier, die wird noch ein Engagement beim Technikmuseum haben. Also die bleiben so 10 Tage ungefähr. Die anderen sind aber reichlich schnell. Also Wu Mingye aber, der wird noch eine Europatour machen, eine Lesetour. Ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Manche kommen zum Panel und sind dann wieder weg. Manche sind beim Festival präsent. Ist ganz unterschiedlich.
Um Gegenblicke bemühen sich die Teilnehmer des Festivals Climate Cultures. Es findet noch bis morgen Abend in der Alten Münze Berlin statt. Über die Ausrichtung und ein paar Programmpunkte habe ich mit dem Publizisten Martin Zähringer gesprochen. Er ist der künstlerische Leiter des Festivals.